Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Sportseele. Heute mit der nächsten Interview-Episode. Mein heutiger Gast ist Magdalena Frenner. Sie ist Wanderführerin und auch seit kurzem Psychologiestudentin. Erstmal Magdalena, schön, dass du da bist und dass wir heute über ja, ein echt schönes Thema sprechen, nämlich das Wandern, was es allgemein in unserem Leben bedeutet und bedeuten kann. Und ja, schön, dass du da bist.
Hallo Tim, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei dir sein zu dürfen.
Genau, und zwar hast du jetzt auch nochmal hier die Möglichkeit, dich nochmal ganz kurz vorzustellen bei den Zuhörern. Das ist immer so am Anfang die Möglichkeit, dass der Gast sich immer mal kurz vorstellen kann von seinen kleinen Lebensstationen, die er bisher erlebt hat, um ja auch dem Zuhörer ein Bild zu geben. Okay, wieso Wanderführerin, wieso jetzt vielleicht auch Psychologiestudentin? Und ja, erzähl gerne mal.
Ja, kurz zu mir. Ich will nicht zu weit ausschweifen, weil ich bin manchmal dafür bekannt, dass ich stundenlang über diese Dinge reden kann. Also, wie du schon mich vorgestellt hast, ich bin Magdalena, bin 22 Jahre alt und wohne im wunderschönen Südtirol in einem kleinen Dorf, 4000 Einwohner. Also wirklich schön dort. Wir haben ganz viele Berge, eine wunderschöne Natur. Und dort habe ich mit 17 auch meine Leidenschaft fürs Wandern entdeckt. Also, ich war eigentlich schon sehr früh in den Bergen unterwegs. Das heißt, mit 4 oder 5 habe ich meine ersten Bergtouren gestartet, war da aber noch nicht wirklich davon begeistert. Also ich musste da eher aus Zwang mit meinen Eltern mitgehen, weil es das Familienunternehmen am Sonntag gewesen ist. Und dann habe ich das auch mal sein lassen. Also zwischen 10 und 16 wollte ich von Bergen nichts wissen. Und dann irgendwann kam es wieder, habe ich so nach oben gesehen. Und auch auf vielen verschiedenen Bildern habe ich einfach gesehen, boah, die Leute dort, die sind einfach glücklich. Oder denen macht es Spaß. Und dann habe ich mit 17 zu meiner Mama gesagt, ach, willst du nicht noch mal da hochgehen? Wollen wir das mal zusammen starten? Und ja, dann ist mit 17 diese Passion gewachsen. Das hieß dann, wir gehen nicht nur am Sonntag wandern, sondern auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Wenn es sich dann noch ausgeht, ein Pausetag dazwischen ist auch gut. Und ja, ich hatte dann das Glück, dass ich gleich mit 19 die Ausbildung zum Wanderführer starten durfte. Das heißt, ich wurde beim Aufnahmeverfahren aufgenommen und konnte dann auch gleich schon mein Hobby zum Beruf machen. Das habe ich dann 2 Jahre über ein Hotel ausgeführt, war dort Südtiroler Wanderführerin. Und wie du schon auch so schön beschrieben hast, befinde ich mich jetzt seit 2 Semestern im Psychologiestudium in Innsbruck, weil ich einfach durch das Wandern gesehen habe, dass mir wirklich sehr gefällt, mit Menschen zu interagieren. Aber beim Wandern kam ich immer auf einen Punkt, wo ich sagte, Ma, da fehlt mir noch was. Ich möchte gern ein bisschen weiterkommen und ein bisschen mehr den Leuten helfen und ihnen einen größeren Mehrwert schenken und deshalb Psychologiestudium. Einfach den Menschen noch mehr diese Liebe zum Leben beizubringen, welche ich halt auch in den Bergen entdecken durfte.
Ja, schön zusammengefasst schon. Ich glaube, wir gehen im späteren Gespräch noch mal ein bisschen mehr detailliert darauf ein, wie man diese beiden Bereiche vielleicht auch kombinieren kann, weil in dem Podcast geht es ja nicht nur um die körperliche Fitness oder den körperlichen Sport, was Wandern natürlich auch ist, sondern auch um die mentale Seite der Gesundheit. Und ja, da glaube ich, mit dem Psychologiestudium hat man eine gute Grundlage, das auch ja, ganz gut erklären zu können, wie vielleicht auch gewisse ja, Sachen einfach mit dem Wandern, mit dem Sport machen, mit der Gesundheit zusammenhängen. Und ja, ihr müsst wissen, ich kenne die Magda schon ein bisschen länger. Ich freue mich auch wirklich gerade sehr, dich wiederzusehen, Magda. Und
Ich mich auch.
ja, und zwar habe ich nochmal, also ich habe die ganze Zeit die Magdalena auf Instagram verfolgt, da teilt sie sehr, sehr schöne Bilder, vor allem von den Dolomiten, wo du als Wanderführerin dann tätig bist. Und ja, du teilst da auf Instagram diese Momente in den Bergen. Und man kann eigentlich somit sagen, du bist als Botschafterin der Bergnatur unterwegs oder in unserer Welt tätig. Da die konkrete Frage an dich, welche detaillierte Message möchtest du denn mit deinen Posts auf Instagram der Welt vermitteln?
Also da kann ich noch mal zum Anfang anknüpfen. Also das war so der Moment, als ich auf einem Gipfel stand. Da war das ganz große Gipfelkreuz vor mir. Ich habe mich da so angelehnt und habe in die Ferne geschaut und dachte mir so, wow, in diesem Moment bin ich einfach nur glücklich. Ich denke an nichts anderes und genieße den Moment einfach nur. Und als ich auf diesem Gipfel stand, da dachte ich mir so, boah, das ist so eine Sache, das möchte ich in die Welt heraustragen. Und dann habe ich mich am Abend dazu entschlossen, das Bild auf Instagram zu posten. Und so hat das Ganze begonnen. Also, ich war lange auf der Suche, also was soll ich auf Instagram posten? Ich würde gern was posten, aber ich weiß nicht was. Und dann wusste ich nach diesem Moment, dieser eine Berg, dieses eine Gipfelkreuz, dieses eine Gefühl dort oben, wo ich alles oder wo alles begonnen hat. Damit starte ich. Also, es geht wirklich darum, Leute, schaut's, Berge können einen richtig glücklich machen und das ist das, was ich den Leuten mitgeben will und auch in jedem Post versuche, den Leuten einfach zu zeigen, wenn man draußen ist, wenn man die Natur genießt, dann geht's einem wirklich besser.
Schön, und das wäre, glaube ich, auch so die Anschlussfrage gewesen, weil du teilst es nach außen und du zeigst es anderen Menschen, aber was gibt dir das Wandern persönlich denn selbst? Du hast es schon ein bisschen angeklungen, aber ja, warum, führ noch mal ein bisschen aus, warum gehst du denn wandern? Ist es nur dieses Gefühl, dass du glücklich bist dann, oder was ist es genau?
Also, mich fasziniert Natur. Wunderschön. Ich bin immer erstaunt, was man dort so alles sehen kann. Und dass es das alles gibt, dass so ein Berg da einfach so steht, das ist ein Wunder. Also, das ist wunderschön. Und ich liebe zum einen die Natur. Aber es geht mir auch darum, einfach meiner mentalen Gesundheit tut es total gut. Das heißt, wenn ich irgendwann mal Stress habe, zum Beispiel jetzt viel für Statistik lernen muss, und das vielleicht den ganzen Tag mache. Und wenn ich dann am Abend mir noch so eine kleine Bergtour zum Sonnenuntergang gönne, dann ist es wirklich, ich starte den Kopf voll mit Zahlen und Fakten. Ich gehe rauf auf den Berg und denke mir so, boah, ist ja eigentlich schon ganz fein hier. Und dort vergisst du einfach alles. Der Berg ist wirklich im Gehen. Du schaffst es einfach runterzukommen. Und am Gipfel, das sind die Probleme dann, die unten im Tal liegen, nur mal ganz, ganz klein. Ich beschreibe das auch immer meinen Freunden so: Du schau, du hast ein bisschen Stress zu Hause, komm mit mir mit, wir machen eine Wandertour. Und dann, wenn du oben am Gipfel bist, dann weißt du nicht mal, was unten im Tal gestresst hat.
Das sagst du schon sehr schön, und diese Vertiefung der mentalen Komponente, da gehen wir später noch ausführlich drauf ein. Kurze Nachfrage, Psychologiestudium, ich kenne jetzt die genauen Inhalte nicht. Statistik ist auch spannend zu hören. Ich musste auch im Bachelor Sportwissenschaften auch Statistik machen, eins und zwei. Und das macht man halt am Anfang des Studiums, um einfach, glaube ich, bei den Studenten zu sehen, ob sie wirklich motiviert sind, es auch machen zu wollen und da vielleicht schon mal ein bisschen aussieben. Derjenige, der einfach keine Disziplin vielleicht auch in den Themen hat. Spannend zu wissen, dass auch Statistik nötig ist. Psychologiestudium. Ich glaube, einfach nur, um in der Wissenschaft wissenschaftlich arbeiten zu können und gewisse Daten auch, vor allem quantitativ in dem Fall, auswerten zu können, oder?
Ganz genau, also Statistik, also Psychologie baut auf Statistik auf. Man braucht einfach etwas anzugreifen. Und ich finde es auch wirklich sehr interessant. Man muss sich wirklich, wie du schon sagst, diszipliniert einarbeiten, dass man mit dem ganzen Stoff nachkommt. Aber am Ende macht es die ganze Sache einfach greifbar. Und es ist wirklich ein tolles Mittel. Und ich sage auch meinen Freunden, wenn ich und Statistik irgendwann mal Best Friends sind, dann ist es einfach genial, wenn du einfach Zahlen und Daten, Fakten ausrechnen kannst und wirklich interpretieren kannst. Das ist ein wunderbares Mittel, in der Psychologie arbeiten zu können und einfach Sachen herauszufinden.
Ja,
Was
absolut.
wirkt, was wirkt nicht?
Absolut. Du hast gesagt, du hast die harten Fakten in der Hand. Und viele Menschen brauchen ja vor allem in Bezug auf psychologische oder mentale Themen einfach diese Idee, da muss jetzt was stehen, was mir klar ist. So, das verstehe ich, weil es eben Zahlen, Daten, Fakten sind und es objektiv einfach erkennbar ist. Und das ist auch immer so für mich die Herausforderung, wenn man über, sagen wir mal, lebensphilosophische Themen spricht oder mentale Themen, das richtig bei den Menschen anzukommen und halt nicht diese körperliche Komponente zu haben, okay, du siehst jetzt diesen Körper, der sieht trainiert aus und ja, okay, da wusste man jetzt, der hat gut trainiert, Aber bei der mentalen Komponente und ja, der seelischen Komponente ist es eben nicht so. Man kennt es ja schlechter, sagen wir mal, von außen. Und ich glaube, eben durch solche statistischen Möglichkeiten ist es ja wichtig, dann auch zu erkennen und das auch zu bearbeiten. Deswegen finde ich es schön, dass du Psychologie studierst und diesen Weg auf jeden Fall gehst.
Ja, es ist wirklich, bis jetzt kann ich sagen, ein wunderschöner Studiengang. Ich bin hellauf begeistert davon und hatte bis jetzt auch wirklich alle Themen drin, die mich interessiert haben. Dort geht es wirklich von der mentalen Komponente, was macht Schlaf mit dir, und Ernährung ist auch ein Thema. Also ich hatte bis jetzt wirklich alle Themen dabei, auch Soziologie oder Sozialpsychologie. Einfach vielfältig, kann ich sagen. Vielfältig ist das richtige Wort für das Psychologiestudium. Momentan noch sehr wissenschaftlich, wird sich auch über den Jahren so ziehen, aber es ist einfach interessant, und das Wissen so aufsaugen zu dürfen, ist wunderschön, und ich bin bis jetzt wirklich froh, dass ich diese Entscheidung spontan getroffen habe. Also das war eine spontane Entscheidung, als ich gesagt habe, jetzt studieren wir doch noch mal neben dem Wanderführer.
Spannend. Ich glaube, diese Motivation braucht man vor allem im Psychologiestudium auch, um mit dem der Vielfalt des Stoffes, glaube ich, umzugehen. Ich kenne mich jetzt nicht persönlich gut aus, aber mir gefallen auf jeden Fall auch die Themen, die du genannt hast, und die resonieren auf jeden Fall mit mir auch. Noch mal kurz eine persönliche Sache, bevor wir noch mal zum Wandern kommen. Du hast gesagt Innsbruck. Du bist jetzt ein bisschen weiter weg, dann entfernt von den Dolomiten. Wie kombinierst du das Ganze, das Studium mit der Tätigkeit als Wanderführerin? Was machst du da?
Also ich habe mir meine Universitätstage ganz praktisch gelegt. Das heißt, ich muss nur an Mittwoch und Dienstag an der Universität sein, und sonst bin ich eigentlich meistens in Südtirol zu finden. Also es ist wirklich sehr bequem, und Innsbruck ist nicht weit weg von mir. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Nachteil, wenn man als Südtiroler in Innsbruck studiert, weil man dann doch die Haustür ganz schnell wieder erreichen kann. Und ich sage auch meinen Freunden immer, ich liebe meine Dolomiten und ich brauche es einfach. Und dann komme ich auch immer wieder gern zum Wandern in die Dolomiten zurück. Natürlich, die Nordkette in Innsbruck ist auch traumhaft schön. Aber du kennst es ja selber, das, was man gewohnt ist, das macht man halt auch lieber. Und ich bleibe da manchmal schon gern in meiner Comfortzone drinnen, weil ich einfach die Dolomiten über alles liebe.
Ja, ich glaube, das Herz, wie man so schön sagt, hängt irgendwo dann auch dort, wo man halt schon sein Leben lang war. Und es ist einfach so, dieses Zuhause, glaube ich, auch ist. Ich glaube, viele Menschen kennen diesen Begriff. Und ja, für viele Menschen bedeutet es auch was anderes. Und das, glaube ich, für sich zu erkennen, okay, was ist mein Zuhause? Ist es wirklich ein Ort oder ist es vielleicht auch ein Mensch? Und ich glaube, sowas ist auch mal wichtig, um ja, einfach auch seiner Gesundheit was Gutes zu tun, weil man weiß, okay, das liebe ich einfach und das brauche ich für mich auch, und das dann auch, ja, einfach auch immer zu machen und nicht irgendwie Ausreden zu finden, zu sagen, hier, ja, das ist jetzt aber wichtiger und ja, deswegen gehe ich jetzt da vielleicht nicht mehr in die Berge, weil mein Studium da, ah, ich würde das jetzt aber schneller durchziehen vielleicht als andere und deswegen, ach, brauche ich das nicht mehr, und das für sich zu erkennen, immer wieder sein Zuhause zu finden und da zurückzugehen und vielleicht auch wieder Kraft und Energie zu tanken dort, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das kannst du auch sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich glaube, eine gute Abwechslung macht es aus. Also Berge sind für mich immer wieder der Ort, wo ich runterkommen kann, wo ich mal den Stress von der Uni ablassen kann. Und dann gibt es immer noch Innsbruck. Dort spielt Uni eine große Rolle. Dann komme ich zu Hause und darf ein bisschen mehr entspannen. Und ich denke, die Kombi ist einfach das Gesunde.
Ja, absolut. Also Körper und Geist kommen generell, gehören eh sowieso zusammen, und da sprechen wir gleich, wie gesagt, noch detaillierter drüber. Jetzt habe ich aber noch mal was aufgeschrieben, so vielleicht für Wanderanfänger, einfach was auch wichtig ist, zu wissen, weil du bist ja als Wanderführerin tätig, und deswegen kleines Quickfire an Fragen dazu. Also ja, dass Wandern erstmal was Wundervolles ist, ist klar. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Aber ja, man muss trotzdem auf sich aufpassen, weil es besteht immer das Risiko, sowieso auch generell im Leben. Ich will jetzt nicht irgendwie Autofahren und fliegen oder so vernachlässigen, aber das gehört natürlich auch dazu. Aber beim Wandern ja, kann natürlich auch was passieren. Und die Gefahr besteht immer, dass man ja, vielleicht Wege geht oder zu hohes Risiko geht. Deswegen kurze Fragen und am besten, wie du möchtest, kurze Antworten zu den Fragen zur Sicherheit beim Wandern. Für alle, die zuhören und vielleicht mal denken, ach, jetzt, was die Magda gesagt hat, das hat mich so inspiriert. Ich gehe direkt morgen, fahre runter oder was weiß ich, wo ihr gerade lebt, fahre direkt in die Berge und gehe eine Runde wandern. Deswegen jetzt die Fragen. Welche grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen sollte man immer beachten?
Genügend Wasser mitnehmen zum Trinken. Essen ist auch nie schlecht. Die passende Kleidung. Gute Schuhe und ich setze immer auf eine Begleitung.
Hast du da konkrete oder spezifische Ausrüstungsempfehlungen?
Für den Anfang lohnt sich hohe Schuhe, also damit man die Füße noch vor dem Umknicken schützt. Ich mittlerweile bin auf flache Schuhe bzw. tiefe Schuhe umgestiegen, weil ich einfach da ein bisschen mehr Fußfreiheit habe und einfach schneller unterwegs sein kann. Und am besten die Kleidung und auch so wie Rucksack vorher probieren, in einen Laden sich beraten gehen und einfach schauen, dass die Sachen passen, weil nicht jeder Wanderschuh passt für jeden. Ich kann dir einen empfehlen, aber es ist nie zu 100% sicher, dass der dir gleich gut passt wie mir. Deswegen unbedingt die Dinge vorher probieren. Und was ganz wichtig ist, besser einmal viel Geld ausgeben, anstelle von einmal wenig, aber dann öfters wenig Geld ausgeben. Also einmal gut investiert, dann hat man die Dinge wirklich lang und man hat Freude daran.
Ich glaube, das ist so eine Sache, langfristiger Blick, das ist nicht nur auf materielle Sachen zurückzuführen. Ja.
Es lohnt sich, vor allem bei Berg- und Outdoor-Sport. Die Dinge sind zwar teuer, aber man investiert wirklich in gute Dinge.
Man
Das ist es
investiert
wert.
in seine
Ganz
Sicherheit
genau.
vor allem. Genau. Und
Ganz genau.
nächste Frage: Was soll man machen bei einem Notfall oder auch Wetteränderung?
Gute Frage. Am besten vorher die Dinge schon abchecken. Das heißt, wenn ich daheim meine Tour starte, auch am Vortag sowie kurz vor dem Starten, ich schaue noch mal schnell in den Wetterbericht, wie sieht die Lage aus? Und am besten, also das habe ich auch bei meiner Wanderführerprüfung gelernt. Am besten kommt man nicht mal in einen Notfall rein, weil man vorher die Planung gut gemacht hat. Sollte es dennoch der Fall sein, dass man in einen Notfall reinrutscht, dann Ruhe bewahren. Es gibt nichts Schlimmeres, als wie in Hektik auszubrechen, weil wenn man dann noch mit verschiedenen Leuten unterwegs ist, die Ruhe nicht bewahrt, dann werden alle hektisch und dann wird das Problem meist noch schlimmer. Von dem her Ruhe bewahren, wenn man Hilfe braucht, 112, ich glaube, das ist die europaweite Notrufnummer. In Italien ist es in manchen Orten auch noch die 118. Da sind wir noch nicht auf dem aktuellsten Stand, aber eben Notruf und der sagt dir dann auch meistens, wie du vorgehen sollst. Und Ruhe bewahren. Das ist das Wichtigste. Nicht nur in Notfällen.
Ja, das glaube ich. Absolut. Da kann ich zustimmen. Und letzte Frage, jetzt nicht mehr bezüglich der Sicherheitsvorkehrung, sondern gibt es denn bestimmte Orte oder Wege, die du vielleicht auch besonders empfehlen würdest? Mal einen Weg für Anfänger, wahrscheinlich dann auch in den Dolomiten oder auch ja, für Fortgeschrittene.
Weil da gibt es so viele schöne Touren. Wenn ich jetzt meine Lieblingstour auswählen würde, das ist ein kleiner, leichter Klettersteig. Das ist die große Zierspitze. Das ist mein Berg Nummer eins. Also wenn ich Freunde das erste Mal treffe und sie sagen zu mir, du mach mal eine Wandertour, dann sage ich, du, wie sieht's aus? Gehst du gern ein bisschen klettern oder darf es ein bisschen steiler sein? Dann mach mal die große Zierspitze. Und bis jetzt habe ich von jedem nur das positive Feedback gehört. Also die Landschaft ist traumhaft. Auch die meisten Bilder auf meinem Instagram-Profilbild wurden von dort aus gemacht. Und ansonsten atemberaubende Kulissen bietet der Sorabissee. Ist nicht mehr in Südtirol, aber in der Nähe von den Reizinnen. Und eben wenn man schon am Sorabissee ist, dann kann man auch schon die Reizinnen-Rundwanderung machen. Diese zwei Ziele sind touristisch sehr stark, wie soll ich sagen, besucht. Deshalb, ich versuche sie meistens immer in den späten Abendstunden zu machen, zum Sonnenuntergang oder zu den frühen Morgenstunden, zum Sonnenaufgang. Da ist es meistens menschenleer. Das
Ja,
ist auch
schön.
so ein Tipp
Ja,
nebenbei,
ja.
Sonnenauf- und Sonnenuntergang, um Menschenmassen zu vermeiden, weil die Dolomiten sind mittlerweile wirklich nicht nur bei mir beliebt, sondern auch bei vielen, vielen anderen Menschen, was auch wunderschön ist, aber ich liebe die Ruhe in den Bergen von dem her. Ganz früh starten oder ganz spät.
Genau, und das ist ein schöner Tipp, weil das gehört auch zur Komponente der mentalen Seite der Gesundheit, die wir jetzt besprechen, von der Vertiefung her. Und zwar ist es ja in der Welt, die einfach von ständiger Ablenkung und einfach Informationsüberlastung geprägt ist, da kann das Wandern einfach, wie du auch schon mehrfach gesagt hast, die Gelegenheit bieten, sich von diesem Alltagslärm einfach auch zu trennen. Und vor allem auch im Hier und Jetzt zu sein, die Natur zu erleben. Und zum Wandern gehört halt bei vielen einfach mal zur Ruhe zu kommen. Sie gehen halt mit dem Ziel, wandern, zur Ruhe zu kommen und die Stille zu genießen. Wie du auch schon gesagt hast, am besten dann nicht mit vielen Leuten zusammen, sondern alleine für sich auch. Und glaube ich auch ein wichtiger Punkt, um einfach mal auch ja, bei sich selbst zu sein und den Stress des Alltags einfach hinter sich zu lassen und ja. Wie schon gesagt, die Natur einfach, die atemberaubende Natur der Welt, in der wir leben, zu bewundern. Und da die Frage an dich nochmal spezifischer, vielleicht kommt da noch was, ja, an praktischen Tipps. Welche Praktiken empfiehlst du denn, um während des Wanderns eine tiefere Verbindung zur Natur und auch zu sich selbst herzustellen?
Ich denke mir, anfangs ist das sehr wichtig, wenn man gerade ein Wandereinsteiger ist, mal normal an normalen Tageszeiten zu starten. Das heißt, ich gewöhne mich erstmal an die Wanderung, okay, ich komme am Gipfelkreuz an. Und dann, wenn man sagt, okay, man macht das jetzt immer öfters, dann kann man es auch mal versuchen, in den frühen Morgenstunden zu machen. Weil ich finde, die frühen Morgenstunden haben umso mehr Ruhe in sich. Das heißt, ich starte mit Taschenlampe bzw. Stirnlampe in die dunkle Nacht hinein, habe einen wunderschönen Sternenhimmel über mir und dort fängt es körperlich schon an. Das heißt, ich muss mit Dunkelheit zurechtkommen. Ich muss meine Gedanken im Griff haben, weil ich will ja nicht, dass hinter mir da, wie soll ich sagen, so ein dunkler, schwarzer Mann steht. Und also wirklich, man muss mit seiner Angst zurechtkommen. Also ich war auch nicht ganz angstfrei. Bei meiner ersten Tour bin ich wieder umgedreht, weil ich dachte so, na, was passiert denn da schon im dunklen Wald? Aber wenn man wirklich zur Ruhe kommt und sich auf sich selbst konzentriert und es einfach versucht zu genießen, alle Eindrücke zu speichern und sie wahrzunehmen, dann ist es wirklich für den Körper total angenehm, durch die Nacht zu wandern. Und man hat ein anderes Körpergefühl, wenn man das in der Nacht macht, beziehungsweise in der Dunkelheit, weil das nicht in die Norm reinpasst. Also ich habe ganz viele Leute, die sagen zu mir, na, aber hast du nicht Angst in der Dunkelheit? Und ich sage mir so, nein, ich gehe ja doch am Tag gleich durch den Wald, wie ich in der Dunkelheit durch den Wald gehe. Und man muss nur selbst konzentriert bleiben und die Gedanken schaffen zu steuern. Also ich sage immer, man muss selbst der Herr seiner Gedanken sein und nicht der Diener dieser. Das bringt einen wirklich weiter. Und das Wichtige ist wirklich ganz normal mal starten, dass man sich an die Bewegung, an das Wandern konzentrieren kann bei Tag. Und dann, wenn man sagt, okay, wandern, das geht ganz leicht, aber jetzt möchte ich gern eine Schippe drauflegen, ich möchte mich noch mehr entspannen, ich möchte mich noch mehr auf mich konzentrieren. Und das funktioniert am Morgen oder auch am späten Abend am besten. Das heißt, wenn man zum Sonnenuntergang geht, dann geht man meistens in die Dunkelheit runter und da spürt man absolute Stille. Das ist wunderschön. Und man trifft selten auf Leute und da kann man wirklich mal für sich selbst sein, runterkommen und einfach genießen und auch mal stehen bleiben. Ich sage immer, man muss nicht in einem Zug zum Gipfelkreuz hoch, auch mal das stehen bleiben. Umschauen, was ist da gerade, wo bin ich, wo stehe ich? Einfach mal genießen, einatmen und den Moment wirklich annehmen und sagen, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr wichtige Punkte am Ende, erstmal die Philosophie im Moment zu leben und dann noch die Dankbarkeit, die du erwähnt hast. zwei sehr wichtige Punkte. Und ich habe mir auch so als Notiz für mich dann aufgeschrieben, ja, einfach auch alles Handy wegzulassen und keine Bilder von der Natur zu machen, sondern nur zu genießen. Und da sind wir jetzt schon ja bei einem Punkt, du machst es ja, ne? Du gehst ja mit deinem Handy hoch, machst hier Bilder. Und da finde ich es halt immer spannend zu sehen, wie schaffst du das mental? Ich glaube, geh noch mal in deine Anfangszeit zurück mit den Bildern, die du gemacht hast mit dem Handy und da, wo du jetzt stehst, weil du hast ja letzten November, glaube ich, war das auch einen Monat lang kein Social Media genutzt. Und da finde ich es jetzt mal spannend von dir zu hören, so vielleicht diese Entwicklung bei dir selbst auch, wie du damit umgehst, einfach mehr das Handy wegzulassen und damit umgehst, okay, eigentlich wäre es doch mal besser, auch einfach nur für mich selbst hochzugehen, ohne dem Handy und diese Ablenkung, die da potenziell da ist. Ja, erzähl gerne mal von der Entwicklung da.
Also ganz genau, ich muss dazu sagen, ich vergiss, während ich mit dir spreche, auch schon, dass ich während dem Wandern manchmal Fotos mache. Also auch bei der Einführung, da habe ich Social Media komplett, ich will jetzt sagen, nicht vergessen, aber ausgeschaltet. Aber ich bin mittlerweile wirklich auf dem Punkt, wo ich sage, ich mache gerne Fotos am Gipfelkreuz. Mittlerweile nehme ich auch hauptsächlich meine Kamera mit und habe mein Handy so gut wie gar nicht mehr in der Hand. Und ja, anfangs war es wirklich so, ich habe versucht, den ganzen Weg zu dokumentieren, aber mir ist es selbst aufgefallen, okay, wie viel bin ich jetzt für mich auf der Wanderung, wie viel für andere? Und ich habe einfach gesehen, die Leute freuen sich meistens auf den Ausblick oben am Gipfel. Und das freut mich auch dann, wenn ich es sehen kann, beziehungsweise auch im Nachhinein auf meinem eigenen oder in meiner Fotogalerie sehen darf. Dann freut es mich selbst, wenn ich diese Bilder gemacht habe. Aber mittlerweile beim Aufstieg und beim Abstieg, da habe ich das Handy nie in der Hand. Ist auch gefährlich, wenn man einen Stein oder eine Wurzel nicht sehen würde, mal zu stolpern. Deswegen, ich versuche immer Aufstieg und Abstieg komplett für mich zu genießen. Und überhaupt bei Sonnenunter- und Aufgängen, da sind die Kulissen einfach atemberaubend. Da ist mein Handy draus und ich will die Momente auch für mich persönlich einfach einfangen, dass ich sie den Leuten wieder zeigen kann. Und die meisten Leute freuen sich genau über diese Blicke, wenn sie diese Beiträge dann auch auf Instagram sehen. Aber wie gesagt, mittlerweile versuche ich es wirklich zu reduzieren, weil ich einfach merke, ich genieße viel mehr für mich selbst. Das habe ich auch im November realisiert. Okay, wie viel bin ich eigentlich auf Instagram gewesen? Und mittlerweile versuche ich es wirklich so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig, würde ich sagen. Genau.
Gutes Prinzip, ja. Das
Ja.
kennt man aus der Sportwissenschaft, kann ich dazu sagen.
Genau.
Genau.
Ja, wie gesagt, im Alltag vergesse ich es manchmal, dass ich auf Instagram aktiv bin. Also ich versuche das wirklich, es soll einen kleinen Bereich einnehmen, aber ich möchte auch nicht einfach nur als die Instagrammerin durchgehen, weil mir kommt eh immer noch vor, persönlich kann ich den Leuten viel besser übertragen oder zeigen, was ich für die Berge empfinde. Deswegen, ich versuche auch meistens mit den Leuten in 1-zu-1-Gesprächen zu kommen und sage, du komm, geh einfach mit mir mal wandern und dann kann ich dir so ein bisschen meine Lebensphilosophie beibringen.
Schön, schön. Und nochmal zu dem Punkt mit dem Handy. Und ich war jetzt auch öfters schon mal Skifahren und da, ja, da bist du natürlich oben am Gipfel und dann ist irgendwie leider oftmals der Zwang da, ich muss jetzt hier ein Bild machen, weil ich oben am Gipfel stehe. Und das ist, ja, ich weiß nicht, ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr so diese innere Stimme rausgekommen, ah, passt das überhaupt mit deiner Lebensphilosophie? Eigentlich sagst du doch, ah, du sollst eher den Moment genießen. Und ja, das ist ähnlich die Entwicklung, wie du auch gesagt hast, dass einfach weniger mehr ist in dem Fall und du einfach aus dem Leben als Person mehr mitnimmst, wenn du zuerst den Moment genießt und vielleicht dann, wenn du Lust dazu hast, noch ein Bild machst oben und nicht aus Zwang sagen musst, okay, ich bin jetzt hier oben am Gipfel und guck mal, wie schön das ist hier ist und ich stehe hier, ohne jetzt anmaßen zu wollen, dass jeder, der oben irgendwo auf dem Gipfel ein Bild macht, nur zeigen will, guck mal, wie cool ich bin. Ich stehe hier oben. Das ist gar nicht die Idee, sondern viele Menschen wollen einfach auch den schönen Moment festhalten. Das ist ja auch was Schönes. Nur ich finde, dass die Gefahr einfach ist, dass es zu einem Zwang wird und ja. Da finde ich es einfach wichtig, auch mitzugeben. Da genießt doch vielleicht erstmal den Moment, bevor du überhaupt das Bild machst und nicht ja, erst irgendwie zwanghaft versuchst, ein Bild zu machen und dann direkt auch wieder runterfällst mit den Skiern oder wieder runterläufst, sondern für dich erstmal selbst als Person diesen Moment wahrnimmst und ja, dir einfach Zeit lässt, vor allem auch oben. Und ja, das finde ich, glaube ich, wichtig auch zu sagen von mir persönlich aus.
Ganz genau, da kann ich dir nur zustimmen. Und ich denke, wir beide entwickeln uns auch. Vielleicht war uns anfangs das Bildermachen wichtiger, aber in der Zeit merkt man einfach, okay, vielleicht kommt es doch mehr auf den Moment an. Und wie man immer so schön sagt, es ist die goldene Mitte von beidem. Ich muss sagen, ich mache leidenschaftlich gern Fotos und Landschaften sind wunderschön und ich genieße es auch. Also ich merke es immer, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs bin zu Sonnenauf- und Sonnenuntergängen. Wenn wir am Fotos machen sind, dann ist es wie eine Meditation für uns. Da schalten wir aus und plötzlich ist eine Stunde vorbei. Deswegen das Fotomachen an sich muss nicht negativ sein. Also man kann das auch in einem schönen Rahmen machen, also wo man es wirklich genießt. Aber ich selbst muss sagen, mich manchmal vor die Kamera stellen zu müssen an einem Sonnenuntergang, das wäre jetzt nicht mein Ziel, weil ich weiß genau, meine Mama liebt die Landschaft. Ich will ja jetzt nicht sagen oder ich will sie nicht aus der Ruhe bringen und sagen, du, ich brauche jetzt da ein Foto. Deswegen, sobald bei mir gibt es ganz selten mal ein Foto, wo ich vor dem Sonnenuntergang stehe oder Sonnenaufgang. Deshalb, es gibt gewisse Bereiche, da weiß ich einfach, okay, schau, das ist der Moment und den genießen wir jetzt beide, während wir Fotos machen von den wunderschönen Landschaften. Und dann gibt es manchmal Tage und Berge, wo es einfach schöner ist, wenn ich sage, okay, darf ich mich da jetzt aufs Gipfelkreuz stellen? Ich mache da mal ein schönes Foto. Aber das geht dann alles nebenbei. Das ist einfach ein Teil vom Wandern, würde ich jetzt sagen. Und es ist wirklich wichtig, auch die Momente zu genießen und einfach zu sagen, du schau, das ist jetzt der Moment, den genießen wir auch eben, auch beim Fotografieren. Aber ich fühle mich jetzt nicht so, als müsste ich auf jedem Gipfel vor der Kamera stehen, weil es kommt auf den Moment an, nicht immer auf mich.
Ja.
Deswegen,
Ja,
genau.
genau. Und das so aus den Worten, die du jetzt gesagt hast, kann man es gut zusammengefasst. Und mir kommt da so die Idee hinter. Ah, es kommt immer auf die Intention an von dem Bild, von ja, dem Foto, den du machst. Und wenn es eben primär die Motivation oder Leidenschaft ist am Fotomachen selbst oder am Bildermachen selbst oder Videomachen selbst, dann ist es, glaube ich, was Schönes. Wenn es halt nur die
Aber
Intention ist, oh,
schön.
ich mache das, um etwas zu tun, um mein Ego zu pushen, um anderen zu zeigen, wie toll ich bin, um es jetzt mal drastisch auszudrücken, ist es, glaube ich, das, um es mir anmaßen zu können, eher nicht so die richtige Richtung. Und ja, eher kann man sagen, sollten wir eher das kultivieren, wie du auch schon gesagt hast, eher einfach im Moment, diesen Moment zu genießen und das im Hier und Jetzt einfach zu genießen als Person, gerade auf diesem Gipfel. Und wenn man noch dazu Lust hat und die Leidenschaft besitzt, Fotos super gerne zu machen, dann darf das natürlich auch noch sein. Und ja, das haben wir, glaube ich, ganz, ganz gut zusammengefasst und mit deiner Erfahrung, die du auch hast, ja, rübergebracht in dem Fall.
Ganz genau.
Schön. Ich habe auch noch gesehen, jetzt in letzter Zeit, ich weiß, es kam vielleicht auf, ich weiß nicht, wie lange das schon bei dir dabei ist, aber ich habe auch gesehen, dass du künstlerisch tätig bist und ja, vielleicht einfach mal die Frage in den Raum, wie kann man oder wie kann das Wandern denn auch dazu beitragen, Kreativität und auch vielleicht Klarheit zu fördern?
Gute Frage. Also lass mich kurz nachdenken.
Gerne.
Kurz zur Kunst. Also für mich ist Wandern eine Sache und Kunst eine Sache. Das heißt, ich trenne eigentlich beide Sachen. Das heißt, wenn ich Entspannung brauche und vielleicht gerade nicht 2 Stunden fürs Wandern Zeit habe, dann setze ich mich hin und mal eine halbe Stunde oder auch eine Stunde und kann da wirklich meine Seele entspannen. Das ist wirklich absolute Ruhe und den gleichen Effekt hat das Wandern auf mich. Und für mich ist es einfach wichtig, dass ich sagen kann, ich habe nicht nur eine Quelle der Entspannung, sondern zwei oder auch mehrere. Ich beschreibe das immer als Werkzeugkoffer. Und wenn du deinen Werkzeugkoffer mit vielen guten kleinen Werkzeugen füllst, dann hast du für jedes kleine Problem ein Werkzeug, mit dem du das reparieren kannst. Das heißt, wenn ich mal total gestresst bin aus der Ruhe und brauche eine schnelle, kurze Entspannung, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich irgendwas zum Malen rausnehme und mich kurz hinsetze, male, weil das hat den gleichen Effekt wie das Wandern. Mein Kopf konzentriert sich auf die eine Sache und da ist nicht mehr Platz für andere Sachen. Also ich bin da vollkommen im Moment, beim Wandern und beim Malen. Und das kombiniert die Sache. Und wenn du im Moment bist, da ist einfach keine Zeit für das Vergangene oder das Kommende. Also Zukunft und Vergangenheit spielen da wenig Rolle, sondern du bist nur mal im Moment drinnen. Und das sind die zwei Sachen, die das Malen und die Natur einfach verbinden können, wo ich sage, okay, das ist das Wichtige und das finde ich in beiden Sachen. Das geht dir wahrscheinlich beim Sport machen genau gleich. Da gibt's einfach nur das jetzt. Wenn ich jetzt laufe, dann laufe ich jetzt und dann bin ich nicht noch beim Kochen zu Hause oder beim Lernen in der Schule.
Ja.
Genau, ich finde, der Moment macht's aus. Sei es beim Malen, sei es beim Wandern.
Ja, und da sprichst du mir aus dem Herzen. Und genau das ist ja auch eben die Philosophie, die ich teilen möchte, dass eben der primäre Fokus beim Sportmachen auf dem Punkt liegt, dass man einfach die Sache an sich genießt, dass das Sportmachen an sich eben genau das ist, was einen erfüllt. Und ja, du hast es, glaube ich, auch schön gesagt, jetzt in Bezug auf Wandern und Zeichnen oder ja, generell auch die Kunst, dass für diese Gelassenheit, diese Entspannung, für diese, kann man sagen, einfach seelische Gesundheit, sage ich auch mal, oder Balance, wichtig ist eben genau den Moment zu genießen und nicht in der Vergangenheit zu sein, nicht in der Zukunft, sondern eben im Hier und Jetzt. Und das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, aus deinem Leben, dass man sagen kann, okay, es ist einfach wichtig, diese Philosophie des im Moment Lebens so gut es geht, für sich zu praktizieren und es nicht zu vergessen, um eben ja die mentale, die seelische Komponente der Gesundheit ja, zu trainieren, wie man so schön als Sportler sagt, wo wir es eigentlich nicht als Trainieren bezeichnen, sondern es ist ja das Schöne, dass man eben einfach nur die Leidenschaft auslebt und nicht so diesen negativen Aspekt, diese negative Konnotation mit dem Wort Trainieren bei vielen Menschen hat und sagt, ach, das ist jetzt aber anstrengend. Nee, es ist einfach deine Leidenschaft, die du auslebst. Ja, und du tust dir einfach damit was Gutes, du wirst gelassener, du entwickelst eine Leichtigkeit. Und diese Themen, die es bei dir einfach das Wandern sind und die Kunst auch, das einfach öfter in den Alltag von sich selbst zu integrieren, ist eine super wichtige Sache und eine super wichtige praktische Anweisung, wenn man so sagen kann, das auszuführen. Und ja, das sind so die Gedanken, die ich dazu habe. Du kannst gerne sagen, ob du da zustimmst oder wie das bei dir so ist.
Ja, auf alle Fälle. Und ich sage mal so, Training gehört dazu. Vielleicht anfangs machen wir es nicht gerne, aber wenn wir merken, okay, da verbessert sich was, ich werde immer besser, das ist beim Wandern so, aber auch beim Zeichnen, beim Malen so, dann irgendwann macht es richtig viel Spaß. Und auf einem gewissen Punkt ist das Training auch kein Training mehr, sondern pure Leidenschaft. Und ich glaube, das ist wichtig, also. Training muss einfach auch mal sein, ein bisschen Disziplin hinter die Sachen. Und dann werden die Sachen auch richtig gut am Ende. Also ich merke es nur beim Wandern, wenn ich angefangen habe zum Wandern, da war es noch anstrengend. Aber wenn ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich doch fünfmal die Woche auf den Berg, dann irgendwann war es nur mehr purer Genuss. Natürlich ist man am Ende müde, aber das müde nach Hause kommen ist einfach so eine Leichtigkeit. Es ist wunderschön, wenn man zu Hause ankommt und sagt, boah, heute habe ich was Schönes erlebt. Das ist wirklich so eine angenehme Erschöpfung.
Und ich glaube, um jetzt nochmal dran zu denken, ich spreche mit vielen Menschen auch hier in dem Podcast und einer dieser Menschen war eben auch Thomas Huber, der Extremkletterer. Und der hat auch natürlich einen großen Bezug zu den Bergen. Und das merkt man bei euch beiden, dass einfach diese Liebe zu den Bergen da ist und eben genau dieser Aspekt, ah, ich strenge mich in den Bergen an, das ist wunderschön, die Sache an sich selbst, aber auch wieder nach Hause zu kommen und ja, zu wissen, ich habe was für mich getan und es war einfach super schön auch. Und ich habe die Natur erlebt und eine schöne Zeit einfach verbracht, dass man da einfach auch, ja, super Zufriedenheit spürt, wenn man auch wieder tatsächlich auch zu Hause ankommt und dieses Erlebnis einfach auch ja, für sich verarbeiten kann und ja, genießen kann, dass man diesen Tag draußen verbracht hat, vor allem super wichtig als Mensch, aber auch einfach ein schönes Erlebnis auch mal mitgenommen hat für sich. Und ja, das glaube ich, finde ich auch super wichtig.
Ja, es ist einfach wunderschön. Also wenn man als Mensch draußen in der Natur sich wohlfühlt, wir gehören ja raus in der Natur. Wir waren früher auch draußen und ich glaube, das ist einfach der Ort, wo sich der Mensch auch richtig zur Ruhe kommen lassen kann.
Absolut. Absolut. Und eine kurze Nachfrage noch zum Thema Malen und Kreativität. Du hast es als Werkzeugkasten beschrieben und da ist mir auch so eine Metapher in den Kopf gekommen. Okay, brauchst du jetzt noch neben dem Wandern für deine Gelassenheit und zur Ruhe zu kommen, brauchst du eben auch noch das Malen oder Zeichnen. Und ich glaube, wenn du diesen Werkzeugkasten jetzt im Kopf hast als Metapher, ist, wenn du nur eine Sache hast, die eben das für deine seelische Gesundheit oder mentale Gesundheit dafür da ist, dass sich das vielleicht auch mit der Zeit, je länger du das machst, irgendwo abnutzt. Das ist, glaube ich, irgendwo die Gefahr, wenn es, ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, aber es kommt mir gerade so in den Kopf. Und dann braucht man als Mensch einfach nochmal eine Alternative oder vielleicht auch mehrere Alternativen, um eben diese Abnutzungsgefahr nicht zu haben, sondern ja, aus dem Werkzeugkasten sich verschieden zu bedienen. Und eben, ja, nicht ein Werkzeug die ganze Zeit zu belasten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so verständlich ist, aber ja.
Ich verstehe ganz genau, was du meinst, und das ist auch wirklich, es ist wirklich so, wie du es beschreibst, aber ich sage auch, die Natur ist bunt, die Natur ist vielfältig und so sollte auch ein Mensch sein. Also natürlich verstehe ich alle Menschen, die 100% oder vielleicht sogar 100% in eine Sache investieren, aber ich habe immer schon die Vielfältigkeit geliebt. Also ich konnte mich selten mal gut für eine Sache entscheiden, meistens wurden es dann mehrere Dinge auf einmal. Natürlich geht es dann nicht immer ganz so gut, wenn man total viele Hobbys hat. Aber mittlerweile ist es wirklich so. Das Wandern zu einer Seite und das Malen zur anderen. Dann kommt natürlich auch noch das Klettern dazu. Und die ganzen vielen Sportarten, was das Bergsportgebiet zu bieten hat dazu, ist einfach wunderschön. Und ich liebe die Vielfalt. Also es gibt nichts Schöneres.
Schön. Und zum
Und
Abschluss habe ich noch eine Frage oder ein Thema, das wir gleich nochmal ein bisschen besprechen. Und zwar ist es das Thema Eisbaden. Und ja, da interessiert es mich einfach, okay, warum Eisbaden? Klar, gesundheitliche Vorteile. Was ist die größte Motivation da bei dir? Und ja, erzähl da gerne mal.
Ich glaube, das Eisbaden verknüpft wieder mit Natur und Kunst, also der Kreativität. Es zählt der Moment. Und beim Eisbaden, da hast du diesen Effekt binnen Sekunden. Das heißt, du gehst ins eiskalte Wasser rein und du hast keine Zeit mehr, über irgendwas anderes nachzudenken. Es ist wirklich, du bist in diesem eiskalten Wasser drinnen. Jetzt das kälteste Wasser, wo ich drin gewesen bin, war 3 Grad bei minus 9 Grad Außentemperatur. Und da denkt dein Kopf nicht mehr an andere Dinge. Das heißt, du gehst rein und du bist fokussiert auf deine Atmung. Ich war das erste Mal Eisbaden mit einem guten Freund von mir und ich bin immer noch heute dankbar für ihn, dass er mir diesen kleinen Tipp gegeben hat und gesagt hat, sei entspannt. Was hat er noch gesagt? Er hat zu mir gemeint, geh rein für das erste Mal, komm aber wieder raus, bevor es dir zu viel wird. Das heißt, Eisbaden bedeutet nicht, ich gehe da rein und versuche drinnen zu bleiben, solange es geht. Das heißt, spür deinen Körper und hör auf das, was er dir sagt. Also versuch nichts auszureizen und bleib im Moment, genieße es und bleib ruhig. Und das Ruhigbleiben beim Eisbaden ist einfach, ja, ein Wunder. Also du kommst raus, wenn du ruhig bleibst, dann spürst du richtig, wie die Energie durch deinen Körper fließt. Und ich liebe das Gefühl. Sei es im Winter umso mehr, aber im Sommer auch. Also da gibt es ja auch diese ganzen Bergseen. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als da reinzugehen, sich zu überwinden, den Kopf zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und dann rauszukommen und zu wissen, boah, ich habe es gemacht. Und das ist wunderschön. Also, hast du es schon mal ausprobiert? Bestimmt.
Ja, tatsächlich, warum ich das sage, ich war heute Morgen, ich habe mir letztens so ein Weinfass bestellt, so ein altes Rotweinfass. Und ja, 400 Liter ist es, da passe ich auch noch mit meinen Größenmaßen rein. Und da wurde kaltes Wasser reingefüllt vorgestern. Und ja, da wurde heute Morgen mal schön drin gebadet, hat man sich reingesetzt. Und es ist genau das, was du beschrieben hast. Das ist einfach. Du hast eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, an irgendwas anderes zu denken, als gerade du selbst in diesem eiskalten Wasser. Ich weiß nicht genau, wie viel Grad es hatte, es war aber schon sehr kalt und morgens ist es logischerweise noch kälter als abends. Und ja, eben durch die Nacht, durch die Kälte. Und ja, da finde ich es spannend, auch das Eisbaden an sich zu sehen, aber auch diese verschiedenen Momente, wo du das Eisbaden erleben kannst, diese verschiedenen Umgebungen. Und hast du da irgendwie Unterschiede gemerkt, wo du im Gletschersee oder im Bergsee Eisbaden warst oder auch im Fluss? Und dazu eine Anmerkung, wahrscheinlich ist es im Fluss einfach ein bisschen kälter gefühlt, weil eben du fließendes Wasser hast und das halt auch ja, den Körper kälter anfühlen lässt als ja, ruhigeres Wasser in den Bergen.
Ganz genau, also das hast du eh schon gut beschrieben. Das Wasser im Fluss kommt dir zum einen kälter vor, weil das Wasser an dir vorbeifließt. Das heißt, wenn du im See drinnen bist, da wärmt sich automatisch das Wasser durch deine Körpertemperatur etwas auf. Das ist im Fluss nicht so. Aber ich habe neben mir einen Fluss und da bietet es sich einfach perfekt an. Und ich liebe den Platz dort. Und das fließende Wasser, das ist einfach wunderschön. Und es gibt auch manche Bereiche, da fließt das Wasser weniger stark. Da muss man auch immer aufpassen, wenn man im Fluss
Ja, super.
Eisbaden geht. Also bitte nicht dort, wo die Strömung zu stark ist.
Ja.
Und im See, da ist mehr Entspannung drinnen. Also da kannst du wirklich auch längere Zeit drinnen bleiben. Das ist beim Fluss ein bisschen weniger so. Da ist schon mehr Aktivität drinnen. Aber von der Entspannung her kommt es, glaube ich, bei beiden auf das Gleiche an. Vielleicht beim See noch ein bisschen mehr, weil da einfach die Kulisse ganz ruhig ist. Hingegen beim Fluss nicht. Aber da kommt es auf Kleinigkeiten dran auf. Also wenn man ganz sensibel ist, dann macht es viel mit einem, ob man jetzt beim Fluss Eisbaden geht, da ist man danach wirklich aktiviert und im See wahrscheinlich mehr entspannt.
Genau. Und da vielleicht der Appell an jeden Zuhörer oder Zuhörerin, die sich denken, ah, okay, irgendwie resoniert das gar nicht so, einfach ausprobieren. Ne? Und vor allem auch
Ganz genau.
wirklich vorher informieren, ne? Die ganzen Sicherheits Lehrungen und Bekehrungen sehr, sehr wichtig in Bezug einfach auf die Gesundheit von einem selbst, um da kein Risiko einzugehen. Und ja, probiert es einfach in Bezug auf Eisbaden aus und in Bezug auf das Wandern. Magda, hast du jetzt noch die Z Möglichkeit oder auch eine kurze Zeit, motivierende Abschlussworte auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen zu richten? Mach dir keinen Stress, einfach so, was dir aus dem Herzen in den Kopf kommt, in Bezug auf das Wandern und ja, in Bezug auf einfach die Natur und die Berge. Kannst du gerne an die
Also
Zuschauer richten.
zum Wandern und zum Eisbaden, was ganz schön ist, sucht euch zum Beginn Leute aus, die mit euch mitgehen. Es kann wunderschöne Verbindungen schaffen. Zum einen das Eisbaden, wo ich auch unbedingt empfehlen würde, immer zu zweit, zu dritt oder zu viert gehen. Zum einen für die Sicherheit, aber zum einen auch für sich selbst. Es tut einfach gut, mit Menschen unterwegs zu sein. Und es ist wunderschön, solche Momente mit anderen teilen zu können und die nicht nur auf Social Media zu teilen, sondern auch mit Personen im richtigen Leben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich am meisten genieße, wenn ich zu zweit mit lieben Personen unterwegs sein kann und auch mal das Handy weglegen darf und sagen kann, ich genieße jetzt den Moment hier zu zweit. Und das ist wunderschön, einfach die Ruhe genießen. Und
Schön.
nicht vergessen, den Ausblick zu genießen, das ist auch wunderschön.
Sehr schön. Ich glaube, das waren schöne Abschlussworte für unser heutiges Gespräch. Magda, ich danke dir für deine Zeit und ja, für alles, was du heute geteilt hast. Und ja, auch danke natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das heute gehört haben. Und ja, wir beide, Magda und ich, freuen uns über deine persönliche Rückmeldungen und ja, generell auch zum Podcast. Habt eine gute Zeit und wir hören uns. Bis dann.